Amen. Ganz herzlichen Dank für die schöne Überleitung zu unserem Thema, die Welt mit Gottes Augen sehen. Ja, Weihnachten liegt hinter uns. Vielleicht bist du auch ein bisschen wehmütig, wenn man den Christbaum abschmückt und die schöne Deko wieder im Schrank versorgt und weiß, es geht ein ganzes Jahr, bis man das wieder nach vorne nehmen kann. Ich helfe uns ein bisschen, diese Gefühle zu verarbeiten. Und ich erzähle noch einmal eine Weihnachtsgeschichte. Die hat sich vor 50 Jahren zugetragen. Am 24. Dezember 1968 erreichten die Astronauten der Apollo 8 Mission nach 3 Tagen Flug durch das All die Umlaufbahn des Mondes. Und als sie erstmals den Mond umkreisten, geschah etwas, woran man bei der ganzen minutiösen Planung, stell dir vor, erstmals Menschen zum Mond, da hat man ja Jahre geplant, an alles gedacht, aber an das nicht. Bei der ersten Umkreisung des Mondes kam plötzlich die Welt in das Sichtfeld dieser Astronauten. Daran hat man gar nicht gedacht. Man wollte den Mond erkunden. Und die alten Tonaufnahmen zeigen, wie ergriffen diese Crew war. Es war mehr als Faszination. Es war Ergriffenheit. Und sie versuchten dann so schnell als möglich ein Foto zu machen. Erstmal sah die Menschheit die Erde, wie sie ist. Kurz vor dem Abflug hatte die Crew erfahren, dass sie dann in dieser Umlaufbahn des Mondes die größte Fernsehübertragung aller Zeiten bestreiten würden. Eine Live-Schaltung zum Mond an Heiligabend. Und diese Ingenieure und Techniker, wie sie ja waren, hatten noch so die kleine Aufgabe, eine würdige Schaltung zu gestalten. Die einzige Vorgabe war, es muss angemessen sein und sollte wohl auch irgendwie die technologische Potenz der USA demonstrieren, die mit diesem Flug zum Mond ja erstmals die Sowjets im Weltall überholten. 1 Milliarde Menschen saßen am Heiligabend 1968 vor ihrem Fernsehen, als die Astronauten zugeschaltet wurden. Und sie schilderten kurz ihre Eindrücke und verlasen dann folgende Worte. Und für alle Menschen unten auf der Erde hat die Besatzung der Apollo 8 eine Botschaft, die wir euch senden möchten. Am Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Und die Erde war wüst und leer. Und Finsternis war über der Tiefe. Und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Und Gott sprach, es werde Licht. Und es wurde Licht. Und Gott sah, dass es gut war. Und abwechselnd lesen diesen Astronauten aus dem Schöpfungsbericht, wie Gott den Tag macht, die Nacht, das Land, das Meer, den Himmel und die Erde, die ersten 2 Schöpfungstage. Und Gott sah, dass es gut war. Und dann von der Besatzung der Apollo 8, wir schließen mit einem guten Nacht, viel Glück, fröhliche Weihnachten, Gott segne euch alle. Cool, oder? Wie ergreift diese Geschichte? Und denkst du auch, das ist dann das Zweite, was mir in den Sinn kam, das wäre heute undenkbar. Komplett undenkbar, Es führt uns vor Augen, wie weit sich unsere Gesellschaft in 50 Jahren von Gott weggebracht hat. Aber es führt uns auch direkt zu unserem Thema, zu unserem Jahresmotto 2019, die Welt mit Gottes Augen sehen. Wie sieht Gott eigentlich diese Welt? Ja, die einfache Antwort, es gibt da noch eine bisschen längere, die einfache Antwort wäre, Gott ist ja im Himmel, seine Perspektive muss irgendwie so sein. So wie es die Astronauten der Apollo 8 dann das erste Mal gesehen haben. Die Welt mit Gottes Augen sehen. Das ist eine ganz entscheidende Frage. Hast du auch schon mal diese Frage jemandem gestellt? Wie siehst du das? Vielleicht, wenn wir irgendwo unsicher sind, wenn wir nicht genau wissen, wie sollen wir das einordnen, wie soll ich reagieren, wie siehst du das? Ich rufe dann Gott an und höre auf seinen Rat. Wie siehst du das? Diese Frage hast du sicher schon gestellt, wenn es darum geht, aus einer anderen Perspektive, vielleicht von jemandem mit Lebenserfahrung, eine neue Sicht auf etwas zu bekommen. Wie siehst du Gott das? Ist auch eine ganz entscheidende Frage. Ganz sicher, wenn es um unser Leben geht. Gott, wie siehst du mein Leben? Wie siehst du meine Entscheidungen? Wie siehst du meine Prioritäten, die ich lebe? Aber auch natürlich, wenn es um Einordnung geht. Gott, wie siehst du diese Welt? Klar, du siehst nicht einfach die Weltkugel, die Materie, sondern wir meinen die geistliche Welt, die übergeordnete Realität. Wie siehst du das, Gott? Wenn uns wichtig sein soll, was Gott wichtig ist, wenn uns bewegen soll, was Gott bewegt, dann brauchen wir diese Sicht, die Welt mit Gottes Augen sehen. Ich möchte lesen, was der Apostel Johannes über diese Sicht Gottes enthüllt. Ganz kurz und knapp auf den Punkt gebracht. Im Blick auf die Welt beschäftigt Gott nicht in erster Linie die Klimaveränderung. Nicht Hunger, nicht gewaltsame Konflikte, nicht die soziale Ungerechtigkeit. Das sind zwar alle Symptome, aber nicht die eigentliche Ursache. Lasst uns lesen, 1. Johannesbrief, Kapitel 5, ja, das ist ganz am Schluss, Vers 19. 1. Johannes 5, Vers 19. Wir wissen, dass wir von Gott stammen. Wir wissen aber auch, dass die ganze Welt in der Gewalt, dass sich die ganze Welt in der Gewalt des Bösen befindet. Eine Aussage, die in ihrer Absolutheit die ganze Welt in der Gewalt des Bösen irgendwie krass ist, irgendwie verstörend. Und wir wollen hier schon genau sein. Hier steht nicht, dass die ganze Welt böse ist. Das ist sie nämlich nicht. Wir haben es bereits aus dem Mund dieser Apollo-Crew gehört. Gott sagte, es ist sehr gut. Und klar, wir wissen, dass die Welt dann durch den Sündenfall entstellt wurde. Sie ist heute zwiespältig, weil alles vergänglich ist. Aber es gibt vieles, das wir genießen können. Genießen dürfen und die Bibel sagt, genießen sollen. Es ist so tröstend zu wissen, dass das Wort Gottes sagt, dass Jesus das ganze Universum durch sein Wort trägt und erhält. Hebräer 12, Vers 2 und 3. Aber unser Bibeltext sagt hier auch etwas, das wir nicht ausblenden dürfen. Die ganze Welt ist in der Gewalt des Bösen. Satan, der in der Bibel Fürst, ja sogar Gott dieser Welt genannt wird. Satan, der diese Welt in seiner Gewalt hält, der mit seiner dämonischen Bosartigkeit in den von Gott gesteckten Grenzen so viel Schaden anrichtet, wie er nur kann. Und er missbraucht auch das Gute, um am Schluss Böses zu bewirken. Wow. Das ist eine sehr deutliche Aussage. Wir wissen alle, dass die Welt nicht gut ist. Das erleben wir ja auch immer wieder. Aber schau, solange wir Welt in erster Linie geografisch verstehen, eben diese Kugel, wie ich sie vorhin gezeigt habe, dann bleibt auch diese Gewalt des Bösen irgendwie unpersönlich und auch ganz weit weg. Dürre und Kriege, das ist ja zum Glück in anderen Weltregionen als in unserer. Achte mal darauf, wenn die Bibel Welt sagt, da meint sie oft gar nicht den Erdkreis. Auch der Kosmos, das ist das griechische Wort, das hier steht, das ist die wohlgeordnete gesamte Schöpfung. Und gleichzeitig ist oft mit Welt die Menschheit gemeint. Ist das schon aufgefallen? So sehr hat Gott die Welt geliebt, damit jeder, der glaubt, da sind die Menschen im Fokus, nicht verloren gehen. Ja, meistens meint die Bibel mit Welt sogar die Menschheit, die dieser bösen Weltzeit entsprechen. Menschheit, die sich eben unter der Gewalt des Bösen befinden. In unserem Bibelvers haben wir einen ganz starken Gegensatz. Wir wissen, dass wir aus Gott sind oder von Gott stammen. Eine Seite. Und dann, wir wissen aber auch, die Welt befindet sich in der Gewalt des Bösen. Der Gegensatz zwischen aus Gott und Weltsein. Das heißt, die Menschheit, die nicht an Jesus glaubt, die ihn nicht als Erlöser angenommen hat, die nicht neues Leben aus Gott empfangen hat, sie befindet sich unter der Gewalt dieses obersten Dämons, des Bösen, des Teufels. Die Welt mit Gottes Augen sehen, heißt, das zu erkennen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich empfinde hier einen Kontrast zu meiner Wahrnehmung. Natürlich könnte ich das theologisch korrekt formulieren. Aber gefühlt würde ich das viel schwächer ausdrücken. Klar, ja, Menschen ohne Gott verpassen ihr Lebensziel. Würde ich auch so sagen. Ich würde auch unterstreichen, ein Leben in Fülle gibt es nur bei Gott. Keiner kann aus sich heraus das Gute tun, ja. Aber das geht viel weniger weit, als was die Bibel hier sagt. Jeder Mensch, der nicht durch Jesus Christus herausgerettet ist, steht unter Gewalt des Bösen. Wir sollten auch innerlich immer wieder aufschrecken, wenn wir merken, dass unsere Intuition abweicht von dem, was das Wort Gottes sagt. Da müssen wir es aufmachen und es muss uns ins Gebet ziehen, sagen, Jesus, ich brauche deine Sicht. Ich will die Wahrheit sehen, so wie du sie siehst und nicht so, wie ich sie mir zurechtlege, dass mir wohl ist. Die Welt in der Gewalt des Bösen. Aber was heißt denn das? Es bleibt abstrakt. Ich bin froh, dass das Wort Gottes dann immer noch weitere Bibelstellen hat, die man zuziehen kann, die uns helfen, eine Aussage einzuordnen, um überhaupt ein Bild von dem zu machen. Vielleicht hast du über die Festtage die Weihnachtsgeschichte nachgelesen, ich hoffe es, und dann bist du bei Zacharias vorbeigekommen, der bei der Geburt des Täufers Johannes über den kommenden Messias-Retter prophezeit. Und er tut das mit der bildlichen Sprache der alttestamentlichen Prophetie. Und das hilft uns jetzt, um diese mehr theoretische Aussage unter der Gewalt des Bösen bildhaft zu verstehen. Weißt du, was er über die Menschen sagt? Über die ganze Welt, die sich in der Gewalt des Bösen befindet, er beschreibt sie so, die in der Finsternis und im Schatten des Todes leben, in der Finsternis, komplett dunkel. Schatten des Todes, das sind ganz drastische Ausdrücke. Wörtlich steht hier sogar, sie sitzen dort. Ich stelle mir das so vor, resigniert. Man hat lange gesucht, aber findet keinen Ausgang. Und jetzt sitzt man nur noch da, paralysiert. Heute würde man sagen, traumatisiert durch diese Gewalt des Bösen auf ihrem Leben. Verstehen wir, warum unsere Mottokarte nicht die idyllische Weltkugel abgebildet hat? Oder irgendeine paradiesische Ferieninsel auf den Seychellen? Oder meinetwegen die schöne Aussicht vom Niesen über das ganze Mittelland? Sie zeigt diese weinende Frau. Oder diesen Mann mit ausdruckslosem Gesicht. So sieht Gott die Welt. Er sieht Menschen, wie sie in der Finsternis gefangen sind und leiden. Vielleicht denkst du, also so eine Karte werde ich ganz sicher nicht aufstellen, da wird man ja depressiv. Und kann das überhaupt sein? Stimmt das denn wirklich? Also in meinem Umfeld, und denkst du in deinem Umfeld, auch die Menschen ohne Gott sind ja nicht ständig so wie diese Frau am Weinen und verzweifelt. Ja, die Finsternis und das Leiden der Menschen hat ganz verschiedene Gesichter. Einerseits, das ist das, was wir am besten sehen und an das wir vielleicht auch denken, wenn wir diese Frau sehen, die offensichtliche Not. So wie es Andreas Rossel uns erzählt hat am 23. Dezember. Von diesen türkischen Panzern an der Grenze zu Syrien, die Armut der Romas in Rumänien. Das sind die Bilder, die in den News ständig kommen und die uns erschüttern. Konflikte, Krisen, Hunger, Elend. Das ist eine Ausdrucksweise dieser Not. Und wir sind uns sicher bewusst, es gibt eine zweite Art. Die Not hinter der Fassade. Wogegen außen alles picobello ist, aber hinter den verschlossenen Türen ist Streit, ist Hass, ist Unversöhnlichkeit, ist Missbrauch, ist Zucht und so weiter. Das ist alles, was wir mit unseren Augen sehen. Aber wir wollen ja mit Gottes Augen sehen. Und da kommt noch eine Not dazu. Nehmen wir die Geschichte mit Zachäus. Der Mann, der zu klein war, um Jesus in der Menschenmenge überhaupt zu sehen. Der darum vor der Menge herrannte und auf einen Baum klettert. Zachäus war ja überaus wohlhabend. Es ist dann beeindruckend beschrieben, wie viel Vermögen er verteilen kann. Der war steinreich. Bestens gekleidet. Ich bin sicher, der saß auf dem Baum mit Krawatte und teuren italienischen Lederschuhen. Er und Not? Das ist nicht unser Bild von Not. Das können wir uns ausmalen. Ja gut, vielleicht war das nicht materielle Not, sondern wegen seinen Mitmenschen. Die wollten ja nichts mit ihm zu tun haben, weil er mit der Besatzungsmacht zusammenarbeitete. Aber das kann ich mir nicht vorstellen, dass das alles war. Denn da gab es genug solche. Unter seinesgleichen fand er genug Freunde. Der war nicht einsam, ganz sicher nicht. Er und Not. Und Jesus kommt, blickt auf und sieht diesen Zachäus und sagt, Zachäus, ich muss bei dir vorbeikommen. Und Zachäus nimmt Jesus auf und er beginnt ein neues Leben. Jesus, der sich dann rechtfertigen muss, dass er überhaupt in ein Haus von einem solchen geht, sagt Folgendes: Ich bin gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Das ist auch Not. verloren sein. Es gibt eine geistliche Not, die wir nicht wahrnehmen, solange wir nicht mit den Augen Gottes schauen. Viele unserer Mitmenschen leben ein gutes, schönes Leben. Und wenn man sie fragt, sagen sie, mir fehlt an nichts. In ihrem Empfinden. Und Jesus hat dann ein Gleichnis mal erzählt von einem König, der zu seinem Hochzeitsfest einlädt. Hochzeitsfest seines Sohnes. Vielleicht kennst du dieses Gleichnis. Jesus sagt zu Beginn, so ist das Himmelreich. Matthäus 22, und als der König eintrat, um zu sehen, wer an dem Mahl teilnahm, bemerkte er einen, der kein Festgewand anhatte. Der hat seine Not gar nicht gemerkt. Der genoss es da. An diesem Fest, wahrscheinlich war das Apéro bereits aufgetischt und es lohnte sich, dort zu sein. Er hat aber eine schwere Not. Mein Freund, sagte der König zu ihm, wie bist du ohne Festgewand hier hineingekommen? Und der Mann wusste darauf nichts zu antworten. Also es gibt Verse, die würden wir lieber aus der Bibel so ganz klein drucken, irgendwo in der Fußnote, dass man nicht immer wieder darüber stolpert. Aber in meiner Bibel steht, da befahl der König seinen Dienern, bindet ihm Hände und Füße zusammen und werft ihn in die Finsternis hinaus, dorthin, wo es nichts gibt, als lautes Jammern und angstvolles Zittern und Beben. Und jetzt ist er in Not. Er ist fern von Gott. Not, geistliche Not, ist blind zu sein dafür, dass jeder Mensch vor Gott verantwortlich ist und dass der Tag kommt, wo sich jeder Mensch vor Gott verantworten muss und dass keiner etwas vorweisen kann, wenn nicht Jesus ihm Vergebung schenkt. Und ich muss auch heute ganz eindringlich fragen, hast du denn dieses Kleid? Jesus schenkt es dir, aber wir müssen es annehmen und wir müssen es anziehen. Das ist die Einladung heute in jedem Gottesdienst, Jesus zu begegnen, ihn anzunehmen. Ich möchte dich bitten, dass du dich fragst und dich auch fragst, was hindert mich denn, heute einen Schritt auf Jesus zuzumachen und ihn als Herr meines Lebens anzunehmen? Ich wüsste kein besseres Datum als Anfang 2019, vergisst du nie. Die Begebenheit mit Zachäus zeigt uns, was diese Not wirklich ist. Nicht materiell, nicht nur hinter der Fassade, sondern auch geistliche Not. Und vor allem hilft mir auch dieses Beispiel von Jesus, um zu verstehen, was es heißt, mit Gottes Augen zu sehen. Weißt du, wenn wir das zuhören und überlegen, was bedeutet dann das für mein Leben? Wie soll ich das überhaupt leben? Es heißt nicht, überall Not zu sehen und zu meinen, alle nonstop helfen zu müssen. Jesus war umgeben von einer riesigen Menschenmenge. Deshalb musste Zachäus vorausrennen. Und wenn wir uns so überlegen, hätte jeder Einzelne diese großen Menge Jesus ganz dringend gebraucht. Ganz sicher. Aber Jesus, ohne Stress, nicht in einem Helfersyndrom, in dieser Menschenmenge sieht er geistgeleitet durch den Impuls des Heiligen Geistes diesen einen Zachäus. Und dann sagt er nicht, Zachäus, ich muss ganz schnell etwas sagen, ich habe noch viel anderes zu tun. Sondern er sagt, Zachäus, ich muss mit dir zusammen sein. Und dann geht er mit ihm mit. Isst mit ihm. Er war nicht bei McDonald's, so Drive-in, Drive-out. Es war damals noch ein bisschen anders. Zachäus hat auch nicht gesagt, kein Problem, ich habe Mikrowellen-Food, geht eine Minute, dann können wir essen. Nein, 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 nein. Das brauchte mindestens den halben Tag. Jesus, der Sohn Gottes, der als Retter auf diese Welt kommt, nimmt sich einen halben Tag, um diesem Zachäus zu begegnen. Weißt du, das entlastet mich ungemein. Jesus musste nicht allen helfen. Er ließ sich von seinem Vater im Himmel zeigen, mit deinen Augen sehen. Für wen? Wem soll ich dienen? Dazu will unser Jahresmotto uns auffordern, dass wir uns nach einer Haltung ausstrecken, die geistlich sensibel ist. Nicht aktivistisch, nicht getrieben. Gott bewahre. Im Gegenteil, ruhig, denn nur so werden wir sensibel und können die Stimme Gottes hören, diese Impulse wahrnehmen und dann auch reagieren. Auf der Rückseite der Karte, für all die, die es noch nicht entdeckt haben, steht ein Bibelvers. Wenn du das Bild nicht mehr erträgst, dann dreh doch die Karte einfach für ein paar Tage um. Und freu dich über das, was da steht. Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab. Damit jeder, der an ihn glaubt, eben nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Wir haben das jetzt gerade bei Zachäus gesehen. Gott schaut nicht gleichgültig auf die Welt. Die Gewalt des Bösen, die Not, die Verlorenheit, die bewegt Gottes Herz. So sehr, dass er sein Wertvollstes hingibt. Jesus Christus. Darf ich noch einmal unseren Bibelvers lesen aus dem 1. Johannesbrief? Wir haben uns ja jetzt vor allem auf den zweiten Versteil konzentriert. Ich sollte immer das Ganze lesen. Die ganze Welt ist in der Gewalt des Bösen. Okay, aber zunächst steht, wir wissen, dass wir von Gott stammen. Oder wir wissen, dass wir aus Gott sind. Ganz wörtlich. Wer an Jesus glaubt, ist ein Gotteskind. Und Gottes Geist wohnt in ihm. Das müssen wir mal überlegen. Wenn die Gewalt des Bösen, die Not, die Verlorenheit Gottes Herz bewegt. Und wenn wir aus ihm sind, was würdest du sagen, passiert mit uns? Dann werden wir doch auch bewegt. Und zwar nicht, weil wir uns krampfhaft dazu abmühen, bewegt zu sein, sondern weil der Heilige Geist, der in uns wohnt, uns bewegt, wenn wir das zulassen. Lass mich noch einmal eine zweite Geschichte von Jesus erzählen. Jesus, schon wieder, zum Essen eingeladen. Einem Pharisäer dieses Mal. War vielleicht nicht ganz eine so entspannte Atmosphäre, dafür war das Essen auch gut, weil der war sicher auch besser gestellt. Und die Bibel beschreibt, dass in dieser Stadt eine Frau lebte, die einen unmoralischen Lebenswandel hatte. Ich vermute, das war eine Prostituierte. Und die, irgendwie bekommt die das mit, dass Jesus da zu Besuch ist. Und weißt du, was die macht? Die nimmt ein Gefäß voll Salböl, kommt einfach hinein. Und damals lag man ja beim Essen. Sie fällt hinten bei Jesus auf die Füße und beginnt so stark zu weinen, dass die Füße von Jesus ganz nass werden. Und mit ihrem langen Haar trocknet sie die Füße, küsst sogar noch diese Füße und salbt sie dann mit dem Öl, das sie mitgebracht hat. Oh Mann, oh Mann. Also wenn ich das mit meinen Augen sehe, dann weiß ich nur, voll peinliche Situation. Oberpeinlich. Und der Pharisäer, der Jesus eingeladen hat, der hat diese menschliche Sicht und dazu noch menschliches Denken. Er denkt, wenn Jesus tatsächlich dieser Prophet wäre, der er zu behaupten, den er zu sein behauptet, dann wüsste er, was das für eine sündige Person ist. Und er würde sich nie von ihr berühren lassen. Menschliche Sicht plus menschliches Denken. und Jesus. Jesus, der mit den Augen Gottes sieht, sieht so etwas anderes. Nicht die peinliche Situation, nicht die komische Situation. Also auch damals war das komisch, ganz sicher. Er sieht mit den Augen Gottes eine Frau in ihrer Not. Wie sie versucht, ich weiß nicht, wie sie drauf gekommen ist, wie sie einfach versucht, mit dem, was sie versteht und hat, Jesus zu dienen und ihm nahe zu kommen. Das ist die Sicht Jesus. Wir haben unsere Sicht, unsere menschliche Sicht, und es gibt mit den Augen Gottes sehen. Und etwas komplett anderes kommt heraus. Was tut denn Jesus? Er verteidigt diese Frau gegen die Verachtung seines Gastgebers. Und dann wendet er sich liebevoll ihr zu. Und weißt du, was er ihr sagt? Dein Glaube hat dich gerettet. Geh in Frieden. Frieden mit Gott. Die staatsbekannte Sünderin, geh in Frieden. Ja, ich frage mich dann immer, was würde wohl passieren, wenn die dorfbekannte Sünderin bei uns im Gottesdienst sitzen würde. Oh wei, was würde wohl passieren? Stell dir vor, sie sitzt neben dir und neben dir eine Person, die wirklich verwahrlost ist, stinkt. Oh. Was würde passieren bei uns in der Gemeinde? Erst beste Gelegenheit, hallo, man steht auf und geht nach drüben, starrt starr vor sich hin, wartet, bis der Gottesdienst vorbei ist, Augen zu, Ohren zu, Nasen zu. Und dann schnell ins Feuer mit einem Kaffee alles runterspülen. Ja, könnten wir wie Jesus reagieren? Sie mit den Augen Gottes sehen. Diese Person, die Jesus braucht, die in großer Not ist, freundlich begrüßen, mich interessieren, diese Person einladen. Ah, ich denke, das kann ich nicht. Das überfordert mich definitiv. Aber weißt du was, wir dürfen ganz entspannt sein. Ich habe das nicht gelesen, Vers 20, aber da steht Folgendes, unter anderem, dass wir mit Jesus, nein, zuerst dort steht, dass wir mit dem wahren Gott verbunden sind. Weil wir mit seinem Sohn Jesus Christus verbunden sind. Ich bin gar nicht allein. Ich tue das gar nicht aus mir heraus, sondern mit und in Jesus. Ich habe im letzten Heft von AVC einen Bericht gelesen, der hat mich wirklich berührt. Von diesem Erdbeben und dann Tsunami auf Indonesien. Man wusste ja lange gar nicht, wie viele Menschen kamen da überhaupt um, weil ganze Regionen waren einfach schlicht und einfach nicht mehr erreichbar. Über 1200 Menschen starben und ganze Küstenstreifen komplett zerstört. Und dieser Gerhard Kleiber, der dort Nothilfe leistete, der wird dann angesprochen, was bringt das denn in diese Situation? Meine Menschen haben alles verloren, ihre Angehörige, ihr Hab und Gut. Was bringt ihr ihnen? Und er sagt, ja, es ist wahr, die materielle Hilfe, ein Tropfen auf den heißen Stein. Aber mit den Betroffenen zu reden, sie zu umarmen, mit ihnen zu weinen, das hat die Menschen berührt. Er hat dann gesagt, ja, besonders die Moslems sind überwältigt, dass ausgerechnet die Christen ihnen helfen und sogar für sie beten. Stell dir vor. In einer Situation, wo man denkt, hier kann man gar nicht helfen. Ich habe ja nichts. Hat der Typ erlebt, doch, wir haben etwas. Wir haben Jesus in uns. Und Jesus in uns dient diesen Menschen und so hat er ihnen gedient. Schau, wir müssen nicht einen Einsatz am anderen Ende der Welt machen, auf die nächste Katastrophe warten und dann sofort hinfliegen. Aber wir können eines tun. Wir können zulassen, dass uns Gott die Augen öffnet für seine Sicht. Und wir können um eine Haltung ringen, die geistlich sensibel ist. Nicht aktivistisch, sensibel. Eine Haltung, welche die Impulse des Heiligen Geistes erwartet im Alltag. Meine, Jesus hätte jetzt auch übersehen können. Der war nicht gerade da. Er war oben auf dem Baum. Man musste zuerst aufblicken. Dass Gott unseren Blick leiten kann, dorthin, wo er will, dass wir hinsehen. Ich möchte dich einladen, die Karte irgendwo aufzustellen, auch wenn man es nicht jeden Tag erträgt. Darfst sie umdrehen, klar. Und das zu deinem Gebet zu machen, dieser Gedanke wird uns das ganze Jahr begleiten. Jesus, hilf mir, die Welt mit deinen Augen zu sehen. Hilf mir wahrzunehmen, wohin du mich schickst, wo ich was sagen soll, was hineinbringen soll. Und wir wollen einander ermutigen. Das ist unsere Aufgabe als Gemeinde. Wir haben jetzt nicht einen Gottesdienst Anfang Jahr und wir treffen uns dann an Silvester und tauschen aus, was passiert ist. Nein, wir treffen uns immer wieder, um einander zu ermutigen, dran zu bleiben. Wir werden dann nach der Allianz-Gebetswoche auch starten mit einer Predigtserie, die heißt 42 Tage für meine Freunde. Weil wir uns einfach ganz praktisch damit beschäftigen können, wie kann ich ihnen dienen, was soll ich ihnen bringen? Das ist ein Element, nicht der Schlüssel, ein Element. Ich glaube, das Wichtigste ist, sag's noch einmal, offen sein für diese Haltung, für diese Impulse des Heiligen Geistes. Jesus, hilf mir, die Welt mit deinen Augen zu sehen. Ich würde mich so wünschen, dass wir als Gemeinde in dieses Jahr starten können mit so einem Moment der Hingabe. Bei aller Überforderung, bei aller Ratlosigkeit, wie soll das gehen? Erster Schritt, Jesus, hier bin ich. Hilf mir, die Welt mit deinen Augen zu sehen. Können wir gemeinsam aufstehen und auch mal beten? Beten und Jesus sagen, Jesus, hier bin ich und du siehst mein Leben. Hilf mir! Weißt du was? Das ist ein ganz häufiges Gebet in den Evangelien. Jesus, hilf mir! Also ich weiß einfach eines, Jesus hat immer geholfen. Streck dich aus nach Jesus. Danke, Jesus, dass du uns gesehen hast in unserer Not. Sonst wären wir gar nicht hier. Ja, wir sind alles auch so Zachäus. Wir wissen nicht, warum in dieser großen Menge an Menschen auf dieser Welt Jesus Zachäus gesehen hat und wissen auch nicht, warum er dich gesehen hat und mich. Danke, Jesus, dass du uns begegnet bist. Danke, Jesus, dass du jetzt in uns wohnst, dass wir mit dir verbunden sein dürfen, dass wir aus Gott sein dürfen. Halleluja. Diese Wiedergeburt ist so kraftvoll. Und Jesus, so wollen wir als deine Repräsentanten durch diese Welt gehen. Und dazu brauchen wir deine Sicht. Das mag jetzt ein gefährliches Gebet sein. Aber lasst uns doch miteinander beten. Lass mich die Welt mit deinen Augen sehen. Jesus. Jesus. Hilf uns. Es ist eine prophetische Sicht, es ist eine geistliche Sicht. Es ist eine Sicht, die nicht das Sichtbare vor Augen hat, sondern etwas, was wir nicht machen können. Jesus, wir können das gar nicht, die Welt mit deinen Augen sehen, wenn du uns nicht hilfst. Diene uns. Halleluja. Es gibt ein Gebet, das wir miteinander singen wollen. Als wir im Vorstand für diese Ausrichtung ausgetauscht haben, kam schnell der Hinweis, wir haben doch dieses Lied. Und lass uns das miteinander singen.
Ich richte mich